die Leute, die mich kennen, ich bin Nicole Heimann, bin hier in der Gemeinde aufgewachsen. Die Leute, die mich nicht kennen, jetzt kennt ihr mich. Und ich begrüße auch die Leute, die online zuschauen, entweder heute oder an anderen Tagen. Heute habe ich euch eine Kiste mitgebracht. Ihr fragt euch vielleicht, was ist das, was soll das? Diese Kiste, die soll uns helfen, die heutige Predigtgeschichte zu veranschaulichen. Es ist eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr in Gemeinden aufgewachsen seid, wenn ihr in christlichen Kreisen aufgewachsen seid. Es ist eine der bekanntesten Bibelgeschichten, die wir über Jesus kennen, die wir häufig auch im Kindergottesdienst erzählen, weil sie so einfach zu veranschaulichen ist. Da braucht man eigentlich nicht so eine Kiste dafür. Das kannst du vierjährigen Leuten erklären und die verstehen das. Aber ich habe genau deshalb diese Geschichte mal rausgesucht, weil die ist halt so scheinbar einfach. Die ist so verführerisch einfach und man liest darüber hinweg und denkt so, ach ja, ist ja ganz nett. Ja, guck mal, der Jesus heilt da wieder jemanden. Aber der Schein trügt. Denn diese Geschichte, die hat's richtig in sich. Wenn wir genauer hinschauen, dann hat diese Geschichte nämlich mit dem Kern des christlichen Glaubens zu tun. Es geht nämlich um die Frage, wer ist Jesus? Hier haben wir so einen Jesus. Und diese Geschichte ist eben, Jesus heilt einen Gelähmten. Jesus heilt also einen Gelähmten. Ich habe hier Mixed Signals. Jesus heilt einen Gelähmten, der auf einer Trage ins Haus gelassen wird. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Und wenn du eine Bibel hast, dann kannst du sie gerne nachschlagen. Und zwar bei Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2 für die Leute, die sich nicht so gut in der Bibel auskennen. Markus ist einer der Evangelien. Und das ist im Neuen Testament, also in der zweiten Hälfte der Bibel. Und es ist also eine der Evangelien, da wo Jesus Leben und Wirken beschrieben wird. Und einer der Leute, der das eben beschrieben hat, ist eben der Markus. Deswegen gibt es ein Markus-Evangelium und Kapitel 2. Ich lese aus der Neu-Genfer Übersetzung, aus einer der Bibeln, die auch hinten ausliegen. Falls du also das siehst, dann siehst du das, kannst du mitlesen. Jesus heilt einen Gelähmten. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass das ganze Haus voll war. Hier sind noch mehr Menschen. Kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf der Matte herunterließen. Und die Leute sind jetzt erstmal schockiert, wir lassen sie mal kurz zur Seite. Sie lassen ihn da runter. Ach du meine Güte, da ist ein Mensch von der Decke. Also ich wäre auch schockiert. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, machen eine Öffnung und ließen den Gelähmten runter. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort waren, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten die. Das ist Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in ihrem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken in eurem Herzen Raum? Fragte er sie. Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf. Da stand er auf. Ja. Nahm seine Matte vor der ganzen Menge und ging hinaus. Und alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Soweit die Geschichte. Und ihr merkt, es ist eine sehr einfache Geschichte. Aber diese Geschichte dreht sich um eine Kernfrage. Die Kernfrage lautet, wer ist Jesus? Und ich habe extra mal diese Geschichte mit diesen Figuren veranschaulich mal mitgebracht, weil wir Schritt für Schritt jetzt die Personen durchgehen, die Figuren. Und ich habe mal eine Herausforderung für euch. Überlegt mal, in welche dieser Personengruppen, in welche der Figuren könnt ihr euch wiederfinden und hineinversetzen. Wer ist Jesus für euch? Wir fangen mal an mit der Volksmenge. Die Volksmenge, die kommt hier jetzt nicht direkt zu Wort oder so, aber sie ist ja offensichtlich da. Das Haus ist voll, die Leute sehen Jesus, sie haben wahrscheinlich irgendwie Geschichten von ihm gehört und er hat ein paar Wunder getan, hat ein paar Leuten geholfen und sie denken sich, wow, ja, Jesus wie so ein Speaker, wie so eine Celebrity. Irgendwie Taylor Swift kommt, ach meine Güte. Und alle rennen ins Haus. Jesus ist wieder im Haus. Er ist in Kapernaum, da ist er aufgewachsen. Der ist also häufig, oder er ist da auf jeden Fall oft in der Gegend gewesen. Nicht aufgewachsen, aber er ist da oft gewesen. Er ist also wieder zu Hause. Wow, Jesus ist wieder zu Hause, alle kommen. Und es kommt im Text nicht so direkt raus, aber in anderen Teilen der Evangelien sehen wir das. Die Volksmenge sind Leute, die folgen Jesus nach, aber oberflächlich. Die sehen die Wunder, die finden die Geschichten schön, sie sehen Jesus verteilt Brot und Fische und so und ach ja, toll, und er lehnt sich gegen die Schriftgelehrten auf, ja, ist auch mal geil, auch mal cool, sag mal was gegen die Autoritäten, finden wir schön, und sie folgen ihm nach. Aber sie sind auch oberflächlich, denn Jesus sagt auch manchmal Sachen, die sie nicht verstehen. Und wenn es darum geht, wirklich tiefgreifende Veränderungen zu erleben, dann ist die Volksmenge eher nicht dabei. Und die Volksmenge, jeder von uns war irgendwann mal figürlich gesehen, im übertragenen Sinne, einer in der Volksmenge. Weil wenn wir Jesus erstmal kennenlernen, wir stehen ja erstmal nach außen. Wir hören vielleicht Geschichten von ihm, vielleicht sind wir auch in der Gemeinde aufgewachsen, vielleicht auch nicht. Man hört was, Jesus war ein guter Lehrer, zum Beispiel. Also ich habe mit vielen Nichtchristen gesprochen. Es gibt fast niemanden, mit dem ich gesprochen habe. Ich glaube bisher noch niemanden, der gesagt hat, ich mag Jesus nicht. Also Leute, die sagen, ja, ich bin Atheist, ich bin Moslem, ich bin Buddhist, ich bin was auch immer, Esoteriker, keine Ahnung. Aber wenn du sie fragst, wie findest du Jesus, dann sagen sie, ja, Jesus war ein toller Lehrer. Ja, der hat die Grundlagen für die Menschenrechte gelegt und so. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist doch toll. Ja, Jesus ist doch gut. Also mit Jesus haben wir kein Problem. Mit dem Volks-Jesus, wohlgemerkt. Aber wenn es darum geht, wirklich tiefer einzusteigen, da sind die meisten Leute raus. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, wenn wir in der Volksmenge stehen, ob du hier sitzt oder online auch, vielleicht kennst du Jesus noch nicht so gut und denkst dir so, ja, ich schaue es mir so ein bisschen an. Ich konsumiere mal so ein bisschen. Ich komme in den Gottesdienst und wenn es mich gefällt, gehe ich in einen anderen Gottesdienst. Oder ich mache irgendwas anderes so. Ich gucke, was ist für mich drin? Und dann möchte ich uns ermutigen, dass wir vielleicht auch die anderen Rollen kennenlernen und sehen, wie können wir noch zu Jesus uns verhalten? Denn man kann es vielleicht vergleichen mit Therapie oder mit Coaching. Also wenn du jemals zum Arzt gegangen bist und der Arzt sagt, hat dir zum Beispiel eine kostenlose Sprechstunde oder so, der Therapeut. Und dann sagt er dir, ja, der oder die Therapeutin sagt, ja, die und die Möglichkeiten hast du, das würde so und so viele Stunden und das würde die und die Auswirkungen haben. Und dann bist du aber immer nur bei den kostenlosen Angeboten dabei. Und sobald es darum geht, irgendwie committed zu sein und auch wirklich tiefgreifende Veränderungen zu erleben, erschreckst du zurück, weil das bedeutet ja Verbindlichkeit. Und so ist es ein bisschen mit der Volksmenge, die sind oberflächlich dabei, aber die tiefgreifende Veränderung, da schrecken sie zurück. Kann man verstehen, weil das bedeutet ja auch Aufwand, aber ich will uns ermutigen, dass wir auch die anderen Rollen kennenlernen. Zum Beispiel die nächste Rolle, die vier Freunde, beziehungsweise der Freund auf der Trage. Nehmen wir die Volksmenge hier mal raus. Die vier Freunde und der Freund auf der Trage, die sind anders drauf als die Volksmenge. Genau wie die Volksmenge haben sie von Jesus gehört. Aber im Gegensatz zur Volksmenge haben sie gesagt, wir müssen jetzt zu Jesus. Nicht in 3 Stunden, nicht in 5 Tagen, nicht, oh, wir kommen zum Haus, ach, es ist gerade voll, ja, wir haben es versucht, okay, wir kommen mal, kommt vielleicht morgen wieder, vielleicht geht's ja. Nein, ihr Freund muss jetzt zu Jesus. Und sie nehmen in Kauf dafür Sachbeschädigung angeklagt zu werden. Also ich meine, das Dach abdecken ist auch jetzt nicht so ein kleines Undertaking. Selbst wenn es ein Lehmdach ist, also das ist ja Arbeit. Also die Römer, also die hätten damals, hätte der Hausbesitzer hätte sagen können, Kollege, hier Anzeige und so. Schadensersatz. Also das nehmen sie alles in Kauf. Und wir wissen nicht, war das Jesus Haus oder war es das Haus von seiner Familie oder so. Im Text steht, er war wieder zu Hause. Also wir wissen nicht, ob es sein von seiner Familie war oder einfach nur im Dorf oder in der Stadt. Wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr dreist von ihnen, dass sie einfach mal das Haus kaputt machen für ihren Freund. Alles egal. Wir müssen jetzt zu Jesus. Sind wir so drauf? Müssen wir jetzt zu Jesus oder kann es auch warten? Haben wir wirklich gemerkt, Jesus ist die Quelle des Lebens, ich muss jetzt zu Jesus? Und damit verbunden auch speziell das Verhältnis von den Gelähmten zu seinen Freunden. Der Freund kann ja nicht zu Jesus alleine, der ist ja gelähmt gewesen. Der konnte nicht selber aufstehen und in die Menschenmenge sich drängen. Er hat Freunde gebraucht, die für ihn ihren Freund buchstäblich zu Jesus tragen. Die für ihn das Dach abdecken, die für ihn tragen. Wenn du hier sitzt oder online bist und gerade wenn du schon Jesus kennst und Christ bist, sind wir Christen als Gemeinde und auch als einzelne Menschen, aber auch als Gemeinde, sind wir Christen, die unsere Brüder und Schwestern zu Jesus tragen, wenn sie es brauchen. Sind wir Leute, die die Kranken sehen, die Einsamen, die Verbitterten, die Leute, die irgendwie Angst haben, die gerade in einer schwierigen Zeit sind und die vielleicht nicht in den Gottesdienst kommen, weil sie chronisch krank sind oder weil sie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, weil sie finanzielle Sorgen haben und sie wissen nicht weiter und sie kommen selber nicht darauf zu beten, weil sie einfach erschöpft sind und weil sie Sorgen haben. Sind wir Christen, die dann ihre Brüder und Schwestern und auch ihre Nachbarn und ihre Kollegen und ihre Freunde zu Jesus tragen? Beten wir für sie? Lassen wir die Leute wissen, dass wir für sie beten? Fragen wir sie, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Kann ich dir den Müll rausbringen? Kann ich für dich zum Beispiel auf die Kinder aufpassen? Kann ich für dich was einkaufen? Kann ich für dich was kochen? Ganz praktisch. Aber auch geistlich, wie können wir gemeinsam vor Gott gehen für die Menschen, die vielleicht selber es nicht schaffen? Das ist die Kraft, nicht nur davon, Jesus nachzufolgen, sondern auch in einer Gemeinde zu sein. Und nicht einfach nur, wir sind alle Einzelchristen, sondern wir sind gemeinsam eine Familie vor Gott. Können wir so auch leben, dass wir unsere Geschwister zu Jesus tragen? Das ist der Impuls, den ich von den Freunden mitnehme und von den Gelähmten. Und wenn du hier bist und du denkst, ich habe das Gefühl, ich habe diese Leute nicht, dann möchte ich für dich beten und dann kannst du auch gerne nach dem Gottesdienst hier kommen, wenn du hier bist. Hier werden Leute sein, die auch bereit sind, mit dir zu beten und für dich zu beten. Und ich werde auch hier eine Weile sein. dann kannst du auch im Gebet kommen und sagen, hey, ich brauche jemanden, der für mich betet. Und ich habe das Gefühl, ich bin einsam, ich weiß nicht. Dann lass uns auch solche Leute sein, die zu Jesus kommen, die es ernst nehmen und dann aber auch andere Leute dahin führen. Das ist die Personengruppe der vier Freunde und des Gelähmten. Soweit, so gut. Bisher kann man vielleicht sagen, ja, okay, auch wenn du vielleicht kein Christ bist, kannst du vielleicht sagen, ja, es ist gut, wir sollen solidarisch sein, wir sollen aufeinander achten, wir sollen vielleicht tiefer einsteigen, aber jetzt kommt der Knaller. Jetzt kommt das, was Christen von anderen Religionen unterscheidet und richtig dreist ist. Nämlich, Jesus sah den Gelähmten an, er sah die Freunde, den Glauben der Freunde und sagt dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Klingt erstmal nett, bis du verstanden hast, was es meint. Bis du verstanden hast, was es bedeutet. Und die Schriftgelehrten, die haben verstanden, was es bedeutet. Und die sind außer sich. Das geht gar nicht. Was sagen die Schriftgelehrten also? Wie sehen sie das? Sie sagen, das ist Gotteslästerung, was du hier machst. Das geht gar nicht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus, wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Um zu verstehen, warum das überhaupt ein Problem ist, warum ist das so schlimm, dass er das sagt. Also immerhin heutzutage, wenn du, ich weiß nicht, ob du die katholische Kirche so ein bisschen kennst, es gibt ja die Beichte dort und der Beichtvater, der sitzt da und dann sagst du irgendwie, was du gesündigt hast und der Beichtvater kann dir zusprechen, dir ist vergeben. Also heutzutage kann der Beichtvater das zum Beispiel sagen oder ich kann dir zusprechen, hey, Gott vergibt dir. Warum ist das so schlimm, wenn Jesus das sagt? Dazu müssen wir erstmal verstehen, was sind Sünden und was sind Sünden vielleicht auch nicht. Wir haben so ein bisschen nämlich ein oberflächliches Verständnis von Sünde in unserer Gesellschaft. Wenn du Leute fragst, was sind Sünden, dann sagen sie vielleicht so, ja, ich habe zu viel Schokolade gegessen. Oder, ach ja, ich habe vielleicht ein bisschen gelogen. Ja, ein bisschen schlechten Gedanken über jemanden gehabt. Also es ist halt so erhobener Zeigefinger, du musst aber jetzt brav sein. Das ist aber nicht das biblische Verständnis von Sünden. Sondern Sünden, das Wort Sünde kommt vom griechischen Hamartia. Und Hamartia bedeutet, ist abgeleitet so ein bisschen von Ziel verfehlt. Und man könnte es anders beschreiben, kaputte Beziehungen und deren Folgen, ist so, wie ich es erklären würde. Es ist viel tiefer als nur, ich habe was falsch gemacht. Es geht nicht darum, ich habe jetzt einmal was falsch gemacht, oh nein, ja, es pinst doch nicht. Nein, es geht darum, Gott hat uns für Beziehungen zu ihm geschaffen. Also wenn Gott der Schöpfer ist, ja, dann schafft er uns und sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Wenn du bei mir dran bist, wenn du Beziehungen mit mir hast und gesunde Beziehungen mit mir lebst, dann wirst du auch gesunde Beziehungen in deinem restlichen Leben haben. Dann wirst du auch Leben in Fülle haben. Die Bibel, also Jesus beschreibt es auch im Johannesevangelium, ich bin gekommen, damit sie Leben haben in Fülle. So, wenn du an mir dran bist, dann hast du Leben in Fülle. Aber umgekehrt, wenn du dich entfernst von Gott und sagst, nee, brauche ich nicht, ich mache mein eigenes Ding, ich muss Gott nicht anerkennen, ich bin der eigene Chef und was ich mache, das zählt am meisten, dann, das ist sozusagen Sünde, weil es am Ziel vorbeigeht, was Gott für dich geschaffen hat. Und diese Sünde, dieses Kernding, ich mache mein eigenes Ding, da denken Leute vielleicht, okay, warum ist denn das so schlimm? Solange du niemanden verletzt, ist nicht schlimm. Aber tatsächlich, wenn wir alle kaputten Taten anschauen, also Lügen, Mord, keine Ahnung, also alles anschauen, im Kern geht's darum, ich mache mein eigenes Ding. Ist mir egal, was die anderen brauchen. Ist mir egal, ich mache mein eigenes Ding. Ich klaue was, ich lüge jemanden an, ich will nicht, dass Leute mich irgendwie schlecht angucken, deswegen erpresse ich jemanden, damit der mir Geld gibt und dann stehe ich besser da oder keine Ahnung. Also im Kern geht es darum, ich. Und dieser Kreislauf, das ist eben das eine Folge von diesem Inneren, dass wir zu Gott nicht mehr im richtigen Verhältnis sind, dass da Sünde ist. Das heißt, wenn wir der Bibel glauben, dann haben wir ein großes Problem. Denn diese Sünde, die ist da, zwischen Gott und uns, und das hat Auswirkungen auf alles im Leben. Aber eigentlich hat Gott uns für Leben in Fülle geschaffen. Ja, wie kommen wir da jetzt raus? Alle anderen Religionen haben auch so diese Grundüberzeugung, ja, es ist irgendwas falsch. Und übrigens auch jede Philosophie, jede Meditation, jedes Coaching, jedes esoterische Ding. Ja, es gibt irgendein Problem. Und dann machst du jetzt schön viel was. Du meditierst, du gehst zum Gottesdienst, du befolgst irgendwelche Rituale, du machst was auch immer. Und wenn du ganz brav bist und dich ganz schön anstrengst, dann kommst du da raus. Wenn du gut genug meditierst und entsagst im Buddhismus, dann kommst du irgendwann ins Nirvana. Wenn du brav genug bist bei den Moslems, dann kommst du irgendwann in den Himmel. Wenn du nicht brav genug bist, kommst du in die Hölle. Also immer unser eigener Antrieb. Aber Christentum ist da ganz anders. Jesus spricht dem Gelähmten zu: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Gelähmte hat nichts gemacht dafür. Der hat nicht gesagt, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Der hat gar nichts gemacht. Und Jesus sagt einfach nur: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die haben ein Problem damit, weil sie sagen, das kannst du doch gar nicht einfach, das kannst du doch nicht entscheiden. Du bist doch einfach nur Mensch. Das Ding so. Du bist doch einfach nur ein Mensch. Du kannst doch nicht einfach Sünden vergeben, was zwischen Gott und Menschen ist. Das wäre so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt meinen Vater angelogen und dann kommt meine Schwester und sagt, es ist in Ordnung. Dann würde mein Vater wahrscheinlich sagen, Moment mal. Das ist nicht zwischen dir und deiner Schwester, sondern es ist zwischen mir und meiner Tochter, oder? Die Schriftgelehrten sagen im Grunde genommen das Gleiche. Die sagen, das ist nicht deine Aufgabe, lieber Lehrer hier, Rabbi. Das ist zwischen Gott und diesem Menschen. Du kannst doch nicht einfach über Gott hinweg entscheiden. Das ist seine Sache. Und das ist eben das Unangenehme am christlichen Glauben. Die Menschen in der Welt, die allermeisten Menschen haben kein Problem mit Jesus, mit dem Volks-Jesus, dem oberflächlichen Jesus, dem netten Jesus. Aber die meisten Menschen, sobald es um den biblischen Jesus geht, den die Schriftgelehrten kennen und den die Schriftgelehrten nervig finden, da wird es schwierig. Weil Jesus legt nach. Der sagt nicht, oh ja, mein Fehler, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, sorry, ich muss das mal politisch korrekt ausdrücken. Nee, alle Wege führen zur Wahrheit. Nein, Jesus macht Double Down. Er sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf. Aber damit ihr wisst, dass ich Sünden vergeben kann hier auf Erden, heile ich diesen Mann. In anderen Worten, er geht zuerst auf die Sünden, diese grundlegende Behältnis zwischen Gott und Mensch. Und er sagt, ich habe die Macht, das zu verändern. Ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin Gott. Wenn du an mich glaubst, dann hast du Leben. Dann ist dieses Loch in deinem Herzen, was immer Unruhe und immer du kämpfst immer weiter. Wenn ich das mache, dann werde ich vielleicht glücklich. Noch ein Coaching, noch ein Auto, noch ein Partner, noch ein bisschen Geld, noch ein bisschen Unternehmen gründen, vielleicht noch die Kinder. Aber Jesus sagt, nein, nicht noch eine Philosophie, nicht noch irgendwas. Ich spreche dir zu, deine Sünden zu vergeben. Und damit sage ich auch, ich bin Gott und ich kann das. Und nur ich kann das. Das ist unangenehm. Das wollen wir nicht wissen, weil dadurch sagt er auch, die anderen Sachen haben nicht diese Macht. Und die Schriftgelehrten finden es unangenehm, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Du bist doch nicht Gott, oder? Doch. Jesus einfach mal so, doch. Ziemlich dreist. Und übrigens auch bis heute für alle Religionen, alle Philosophen, alle Agnostiker, alle Atheisten, dreist. Die haben kein Problem mit Jesus. Aber mit dem Jesus, der sagt, dass er Gott ist, ja schon. Das heißt, wir werden vor diese unangenehme Frage gestellt: Glauben wir ihm? Ja oder nein? Was machen wir mit dieser Aussage, ich bin Gott? Ich bin nicht einfach nur ein guter Lehrer. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Was machen wir damit? Diese Frage ist so unangenehm, dass viele Leute alles versuchen, um das zu diskreditieren. Viele Atheisten, viele Leute in der Gesellschaft, die sagen, ja, Jesus hat das ja nicht selber gesagt. Das wurde nur so überliefert. Das wurde nur in den Schriften später von den Nachfolgern so aufgeschrieben. Das hat ja Jesus nicht selber gesagt. Und ich kann dieses Argument verstehen, weil jeder Mensch, der gesunden Menschenverstand und irgendwie einigermaßen stabil ist, würde so etwas nicht behaupten. Also, wenn ich jetzt plötzlich rumlaufe und sage, ich bin Napoleon, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen, ja, die ist kreativ und ja, sie ist ein guter Prediger, aber das mit Napoleon finden wir ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist sie eine ganz nette Person, kann man gut zu Partys einladen. Aber genau das machen wir mit Jesus. Ja, er ist ein guter Lehrer, der hat gute Sachen gesagt. Nur das mit dem Gott sein, das finde ich ein bisschen komisch. Also wir wollen es nicht wahrhaben. Deswegen sagen wir, nee, das hat er gar nicht gesagt, das haben die anderen gesagt über ihn. Kann man so sehen, sehen auch viele Leute so. Aber was machen wir mit diesem Argument? Ich würde sagen, tatsächlich, wenn wir genauer darüber nachdenken, ist dieses Argument ziemlich schwierig. Und um das zu veranschaulichen, warum es schwierig ist, möchte ich mal kurz Handzeichen-Experiment machen. Meldet euch, wenn ihr entweder euch erinnert an den 11. September oder an den Mauerfall. Wenn ihr am Leben wart und es war der 11. September oder es war der Mauerfall und ihr habt es miterlebt. Mach mal Handzeichen. Okay, die allermeisten Menschen waren am Leben, als der 11. September oder der Mauerfall passiert ist. Wisst ihr, wie lange her das war? Der 11. September war vor etwa 25 Jahren, also ein bisschen weniger als 25 Jahre her. Und der Mauerfall war knapp 40 Jahre her, ein bisschen weniger als das. Das Markus-Evangelium, also aus dem wir hier lesen, wurde zwischen 55 und 70 nach Christus geschrieben, also ungefähr 25 bis 40 Jahre nach Jesu Leben. In anderen Worten, da waren ganz viele Leute noch am Leben, die das mitbekommen haben, Augenzeugen. Und es wäre ein bisschen seltsam, wenn all diese Augenzeugen all die Jahre erstmal gar nichts sagen und dann plötzlich schreiben sie auf, ja, Jesus ist ja gar nicht gestorben. Das wäre ungefähr so, wie wenn jetzt Leute kommen würden und inbrünstig behaupten, ja, der 11. September ist alles ein Hoax. Ja, der Mauerfall, alles nicht passiert. Alles ganz anders gewesen. Das gab es eigentlich gar nicht. Nee. Und die würden das inbrünstig vertreten und die würden uns alle versuchen zu überzeugen, der 11. September ist nicht passiert. Die Leute sind gar nicht gestorben. Würden wir doch sagen, ey, ihr spinnt. Warum? Weil es genug Zeugen gibt. Selbst wenn wir nicht anwesend waren in New York oder in Berlin, es gibt genug Zeugen, die am Leben waren und die wir fragen können und die sagen können, nee, Leute, das ist passiert. Und genauso war es eben zur Zeit Jesu. Jesus war eine Mediensensation, das Äquivalent von einer Mediensensation in der damaligen Umwelt, vielleicht nicht im ganzen Römischen Reich, aber im Bereich Israel, Palästina, so in dem Raum. Und da zu sagen, dann kommen jetzt plötzlich ganz viele Leute plötzlich simultan auf die Idee, nee, der ist gar nicht gestorben. Und die kommen 25 bis 40 Jahre später auf die Idee, das so aufzuschreiben. Und es wird einfach so weitergetragen und die Leute sind bereit dafür zu sterben, für diese Geschichte. Also wenn wir genauer darüber nachdenken, dann merken wir, kann man so sehen, aber es ist auch, hat seine Probleme, diese Theorie. Wenn wir also davon ausgehen, dass Jesus wirklich gesagt hat, ich bin Gott, ich kann Sünden vergeben, ich kann deine Stellung zu Gott endgültig verändern, sodass du Leben in Fülle hast, was du vorher nicht hattest. Ich kann den Frieden in dich reinbringen, was dir keiner nehmen kann. Ich bin Gott. Was machen wir mit dieser Aussage? C.S. Lewis, ein berühmter christlicher Denker und Philosoph, der hat das in drei Argumente gefasst. Das sogenannte Trilemma von C.S. Lewis. Entweder Jesus spinnt, er glaubt wirklich, dass er Gott ist, aber ist er gar nicht. Oder er ist böse. Ja, er weiß genau, er ist nicht Gott und er verführt uns alle und wir haben alle ihm geglaubt. Oder er hat recht. Wenn er verrückt ist oder böse ist, dann ist die Frage, warum nennen wir ihn guten Lehrer? Warum glauben wir ihm, dass er so sozial ist und so viele gute Sachen macht? Also genauso wie wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Napoleon und man würde sagen, ach ja, das ist alles gut, nur das eine können wir nicht unterstützen. Aber bei Jesus machen wir das irgendwie interessanterweise. Das heißt, es bleibt die dritte Möglichkeit, er hat recht. Und ich kann dir diese Frage für dich in deinem Herzen nicht beantworten, sondern du musst zu Gott gehen und Gott fragen, selber fragen. Gott, gibt's dich wirklich? Bist du wirklich meine Grundlage? Bist du wirklich Gott oder bist du einer von vielen? Bist du einfach nur ein traditionelles Mitbringsel, weil meine Eltern halt irgendwie christlich getauft sind und weil ich nichts Besseres am Sonntag zu tun habe? Also, bist du wirklich Gott? Und wenn du wirklich Gott bist, lasse ich das zu, dass du mir zusprichst, deine Sünden sind dir vergeben, mein Sohn, meine Tochter. Ich nehme dich an, ich komme 100% auf dich zu, ich gebe alles für dich, aber dann erwarte ich auch umgekehrt, dass du nicht einfach allen anderen Sachen nachjagst, nicht weil ich tyrannisch sein will, sondern weil ich genau weiß, diese anderen Sachen, die werden dich nicht erfüllen. Diese anderen Sachen, diese anderen Philosophien, diese anderen Messages, die widersprechen der Quelle des Lebens. Wenn du wirklich Leben in Fülle haben willst, wenn du wirklich frei sein willst, wenn du wirklich auch über den Tod hinaus mit mir Gemeinschaft haben willst, mit dem Leben, dann glaub an mich. Das ist eine Einladung, die Jesus macht. Eine Einladung, die unangenehm ist, weil sie uns erstmal herausfordert. Glauben wir es oder nicht? Aber auch eine ehrliche Einladung, die alles für uns gibt. Genauso wie Jesus hier den Gelähmten alles zuspricht, bevor er ihn heilt. Der muss nichts leisten dafür, sondern er spricht ihm zu, dir ist vergeben. Du musst nicht erst rennen und hetzen und brav genug sein und dann kommst du irgendwie vielleicht raus. Du musst nicht erst 10 andere Coachings besuchen, dann bist du vielleicht gut genug, sondern ich nehme dich jetzt an, dir ist vergeben. Und die Sachen, die wir dann machen, also das, was Christen Heiligung nennen, also so Bibel lesen, zum Gottesdienst gehen, unser Verhalten anpassen und so, das ist nicht, weil wir uns erarbeiten, weil wir irgendwie in den Himmel uns erarbeiten, sondern das ist, weil Gott schon in uns kommt und sein Geist uns verändert und überhaupt ermöglicht, dass wir das machen. Aber wir müssen eben entscheiden. Lassen wir uns drauf ein oder ist das uns zu viel? Sind wir beim Volks-Jesus oder sind wir beim Jesus, den diese 4 Freunde erkennen? Und lassen wir es zu, diese unangenehme Frage, an denen die Schriftgelehrten sich entrüsten, haben wir eine Antwort darauf? Das musst du, wie gesagt, für dich entscheiden, ob du hier bist oder im Online. Und ich möchte jetzt noch dafür eben beten. Jesus, danke, dass du, wenn wir den Gott der Bibel kennenlernen, du bist nicht einfach nur ein oberflächlicher Entertainer. Du bist nicht einfach nur ein Jesus, der so ein bisschen Brot austeilt, so ein paar Geschichten erzählt, aber nicht wirklich die tiefen Probleme löst. Sondern du bist jemand, der wendet sich den Menschen zu, der wird sogar selber Mensch. Gott wird Mensch. Nicht einfach nur aus Spaß, sondern weil du sagst, hey, ich habe die Quelle des Lebens, ich bin die Quelle des Lebens. Wenn du an mich glaubst, dann wirst du aus diesem Kreislauf der Sünde, aus diesem Selbst, ich muss alles selber machen und ich bin der Selbstking, rauskommen. Dann wirst du frei werden von allem, was diese egozentristischen Probleme macht. Glaub an mich. Das ist die Einladung, die du uns gibst. Und wenn hier Leute sitzen oder online zuhören, die sagen, hey, ich kenne dich gar nicht, Jesus. Ich kenne dich gar nicht so gut. Vielleicht habe ich von dir gehört, aber ich habe dich nicht wirklich persönlich kennengelernt. Dann bitte ich dich, dass du diesen Menschen und auch uns allen, die Jesus schon kennen, dass du uns alle herausforderst, einen Schritt näher auf dich zuzumachen. Du hast schon Schritte auf uns gemacht, zugemacht. Fordere uns heraus, zeig dich, sodass wir auch dir antworten können und erleben können, wer bist du? Wer bist du für mich? Segne auch jetzt den restlichen Gottesdienst und segne diesen restlichen Sonntag.